Das Anhaften, Aufgeben. Ein Mensch stirbt auf die beste Art und Weise, wenn er innerlich wie äußerlich alles weggegeben hat, sodass dem Geist zu diesem entscheidenden Zeitpunkt so wenig wie nur möglich bleibt, wonach er sich sehnen, wonach er greifen und woran er noch haften könnte. Vor unserem Tod sollten wir also versuchen, uns von allem Anhaften an Besitz, Freunde und unsere Lieben frei zu machen. Da wir ohnehin nichts mitnehmen können, sollten wir schon von vornherein planen, unseren Besitz zu verschenken oder als Spenden für wohltätige Zwecke wegzugeben. In Tibet haben die Meister, bevor sie ihren Körper verließen, oft zu verstehen gegeben, was sie anderen zu hinterlassen wünschten. Manchmal hinterließ ein Meister, der sich in Zukunft zu reinkarnieren beabsichtigte, bestimmte Dinge für seine nächste Inkarnation. Ich finde es sehr wichtig, dass wir eindeutig festlegen, wer unseren Besitz oder unser Geld erhalten soll. Diese Wünsche sollten so klar wie möglich ausgedrückt werden. Anderenfalls werden wir später im Bardo des Werdens mit ansehen, wie unsere Verwandten über das Erbe in Streit geraten oder das Geld zu falschen Zwecken gebrauchen. Und dieses Erlebnis wird uns zutiefst verstören. Wir sollten präzise bestimmen, wie viel von unserem Geld wohltätigen Zwecken oder spirituellen Projekten zufließen soll und wie viel die Verwandten jeweils erhalten sollen. Alles bis in die Einzelheiten festzulegen, wird uns Sicherheit geben und helfen, wirklich loszulassen. Wie ich bereits sagte, ist es überaus wichtig, dass wir in einer möglichst friedvollen Atmosphäre sterben. Die tibetischen Meister raten daher, dass Verwandte und Freunde nicht direkt am Bett des Sterbenden trauern sollten, weil sie im Augenblick des Todes störende Gefühle hervorrufen könnten. Mitarbeiter in einem Hospiz haben mir wiederholt berichtet, dass Sterbende manchmal sogar direkt darum bitten, keinen Besuch von ihrer engeren Familie zu bekommen, wenn sie im Sterben liegen, eben weil sie fürchten, dass schmerzliche Gefühle und starkes Anhaften in ihnen ausgelöst werden könnten. Für die Angehörigen ist eine solche Entscheidung oft nur schwer zu verstehen. Sie denken dann, der Sterbende würde sie nicht mehr lieben. Sie sollten aber bedenken, dass die bloße Anwesenheit eines geliebten Menschen starke Gefühle des Anhaftens im Sterbenden provozieren kann, die es ihm oder ihr sehr viel schwerer machen, loszulassen. Es ist sehr schwer, am Sterbebett eines geliebten Menschen nicht in Tränen auszubrechen. Ich rate jedem, Anhaften und Trauer gemeinsam mit dem Sterbenden möglichst schon aufzuarbeiten, bevor der Tod naht. Weinen Sie miteinander. Bringen Sie Ihre Liebe zum Ausdruck und nehmen Sie voneinander Abschied. Aber versuchen Sie, diesen Prozess zu einem Abschluss zu bringen, bevor der Tod tatsächlich kommt. Es ist am besten, wenn Freunde oder Verwandte im Augenblick des Todes möglichst keine übermäßige Trauer zeigen, weil das Bewusstsein des Sterbenden in diesem Moment äußerst schutzlos und verletzlich ist. Im tibetischen Totenbuch heißt es, dass Schluchzen und Tränen am Totenbett von Sterbenden wie Donner und Hagel erfahren werden. Aber machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie schon einmal an einem Sterbebett geweint haben. Es lässt sich manchmal eben nicht verhindern und es gibt keinen Grund, sich deshalb aufzuregen und schuldig zu fühlen. Eine meiner Großtanten, Annie Pelou, war eine Frau, die sich mit außergewöhnlichem Eifer der spirituellen Praxis widmete. Sie hatte sich bei einigen der ganz großen Meister ihrer Zeit geschult, besonders aber bei Jamyang Khyentse, der sie sogar mit einem speziell für sie verfassten Herzensrat gesegnet hatte. Stämmig und rundlich, wie sie war, führte sie in unserem Haushalt sozusagen das Kommando. Sie besaß ein schönes, edles Gesicht und das unverklemmte, ausgeglichene Temperament einer Meditierenden. Als sehr praktisch veranlagte Frau kümmerte sie sich um alle Familienangelegenheiten persönlich. Einen Monat vor ihrem Tod jedoch ging mit ihr eine höchst bewegende Veränderung vor sich. Sie, die immer so geschäftig gewesen war, ließ mit ruhiger und sorgloser Gelassenheit auf einmal alle Verantwortlichkeiten fallen. Sie schien sich nun dauernd im Zustand der Meditation zu befinden und sang immer wieder ihre Lieblingspassagen aus den Schriften des Dzogchen-Meisters Longchenpa. Sie hatte immer gern Fleisch gegessen, rührte es aber jetzt vor ihrem Tod nicht mehr an. Sie hatte wie eine Königin in ihrem Reich geherrscht, aber nur wenige hatten die Yogini in ihr gesehen. In ihrem Sterben zeigte sie jedoch, wer sie wirklich war, und ich werde niemals den tiefen Frieden vergessen, der in diesen Tagen von ihr ausging. Annie Pelou war in gewisser Hinsicht mein Schutzengel gewesen. Ich glaube, sie liebte mich deshalb so, weil sie keine eigenen Kinder gehabt hatte. Mein Vater war, als Jamyankiensis Verwalter, immer sehr beschäftigt und auch meine Mutter war von ihrem riesigen Haushalt voll in Anspruch genommen und hatte selten Zeit. Annie Pelou war jedoch immer für mich da. Sie fragte meinen Meister oft, was wird aus dem Jungen werden, wenn er groß ist? Wird er seinen Weg machen? Wird es Hindernisse für ihn geben? Manchmal antwortete er und sagte dann Dinge über meine Zukunft, die er niemals gesagt haben würde, wenn sie ihn nicht gedrängt hätte. Gegen Ende ihres Lebens entwickelte Annie Pelou eine außergewöhnliche Gelassenheit und ihre spirituelle Praxis war von großer Stabilität. Aber selbst sie bat in der Stunde ihres Todes darum, dass ich nicht anwesend sein sollte, weil sie fürchtete, dass ihre Liebe zu mir vielleicht doch Anhaften in ihr auslösen könnte. Das zeigt, wie ernst sie den Herzensrat ihres Meisters Jamyankiense nahm, indem es heißt, gib im Augenblick des Todes alle Gedanken von Anhaften und Abneigung auf.